Willkommen zu Alles Legal, Fintech Recht kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Sebastian Glab und unserer Gastgeberin Christina Casala.
Alles Legal, Fintech Recht kompakt, heute wieder mit Sebastian Glab, Rechtsanwalt und Partner bei Enerton. Sebastian und ich haben uns in den letzten zwei Podcast-Folgen schon über eine Verordnung unterhalten, die jetzt im GWG kommen soll. Da geht es um eine Harmonisierung auf EU-Ebene. Und der letzte Podcast ging vor allen Dingen darum, wer nun verpflichtet ist, wer da alles drunter fällt. Neu darunter ist, dass jetzt auch Hypothekar-Kreditvermittler und Verbraucherkreditvermittler in die Verordnung reinfallen. Warum waren die denn bislang exkludiert, Sebastian?
Schwierige Frage, warum die exkludiert waren. Letztendlich, wir haben, wenn wir uns den Katalog der Verpflichteten anschauen und sozusagen zurückgehen zum ersten Jahr, als das Geldwäschegesetz in Kraft getreten ist, nämlich 1993, wurde der Verpflichtendenkatalog sukzessive weiter nicht aufgebläht, aber erweitert. Und wir haben hier mit diesen von dir beiden angesprochenen Gruppen letztendlich zwei Unternehmensgruppen, die bisher ausgenommen worden sind, bei denen man aber doch sagen muss, und das ist, glaube ich, schon fair, ein allgemeines potenzielles Geldwäscherisiko auch aus diesen Berufsgruppen herrühren kann. Und mit der Bedienung dieser Vermittler am Ende des Tages vielleicht der eine oder andere doch durch das Geldwäschepräventionsnetz schlüpfen konnte. Das möchte man vereinheitlichen, sodass es jetzt eben ein geschlosseneres und noch engmaschigeres Netz ist, um die Geldwäscheprävention noch effektiver zu gestalten. Vielleicht auf deine Frage vorzugreifen, ja, was bedeutet es denn jetzt für die einzelnen Betroffenen oder Neubetroffenen? Das bedeutet, wir brauchen eine neue Prozesslandschaft in den jeweiligen Vermittlern oder bei den jeweiligen Vermittlern. Das heißt, wir brauchen Leute, die sich mit der Geldwäscheprävention noch besser auskennen als bisher, Leute, die sich mit dem Geldwäschegesetz auseinandersetzen. Das Thema der Identifizierung und Legitimationsprüfung, das wird mehr und mehr auch in den Fokus des Daily Business rücken für die jeweiligen Personen. Und die Frage, ja, freut sich der eine oder andere Vermittler darüber? Na, er freut sich sicherlich, dass er einen Beitrag zur Geldwäscheprävention liefern kann. Ob das im ersten Schritt super lukrativ ist, beziehungsweise ob dort nicht enorme Aufwände entstehen, ich glaube, das kann sich jeder selbst beantworten, na klar, das kostet erstmal Geld im ersten Schritt, weil diese Personen oder diese Unternehmen eben ausgenommen worden sind und nicht auf eine lange Historie der Geldwäscheprävention zurückgreifen können, wie es beispielsweise Kreditinstitute haben, die schon seit 1993 zu den Verpflichteten gehören.
Ist das nur in Deutschland so oder ist das auf europäischer Ebene überall so, dass diese Vermittler bislang ausgenommen waren?
Oh, da erwischst du mich jetzt letztendlich ein bisschen auf dem falschen Fuß. Ich kann dir nicht sagen, inwieweit das in allen Mitgliedstaaten der Fall war. Ich kann dir allerdings jetzt sagen, mit der neuen EU-Geldwäscheverordnung wird das ein einheitlicher Standard für alle Mitgliedstaaten. Ich möchte es so beantworten.
Okay. Und es sind ja auch einige, die sich da auf europäischer Ebene natürlich aktiv am Markt behaupten. Du hast schon die neue Identifizierung angesprochen. Was meinst denn du damit? Also Foto und Pass und einmal anrufen reicht längst nicht mehr.
Ja, das reicht schon lange nicht mehr. Also insbesondere reicht es auch nicht, wenn man sagt, ist mir bekannt oder ist der beste Buddy oder Kumpel. Das reicht nicht. Was gibt es Neues in Sachen Identitätsfeststellung? Zum einen haben wir gewisse Veränderungen nochmal bei dem wirtschaftlich Berechtigten. Der wirtschaftlich Berechtigte ist die Person, die hinter einer juristischen Person steht. Der wirtschaftlich Berechtigte ist eine natürliche Person, also ein Mensch, und der am Ende des Tages das Unternehmen lenkt. So, und da gab es bisher bestimmte Beteiligungsschwellen und beziehungsweise Beteiligungsebenen, ab wann jemand wirtschaftlich Berechtigter ist. Ich möchte gar nicht so ins Detail gehen. Bisher hat man nur auf der ersten Beteiligungsebene diese 25%, das ist die Schwelle für einen wirtschaftlich Berechtigten, erhoben. Das gilt zukünftig auch einheitlich ab der zweiten und dritten Schwelle. Also das ist so ein bisschen was für die Kollegen, die dann am Ende des Tages den wirtschaftlich Berechtigten bestimmen dürfen. Was neu ist, auch bei der Identitätsfeststellung, das Thema Beruf und Steuer-ID. Also man soll, und das ist gerade jetzt der Kasus Knaxus, auch idealerweise erheben, wenn der Kunde, der Neukunde kommt, was hat dieser Neukunde denn eigentlich für einen Beruf? Falls erhoben unklar ist, was damit gemeint ist, falls erhoben, ich weiß nicht, ob der Neukunde sofort mit seinen ganzen Informationen ins Sprudeln gerät und den Bankmitarbeiter am Schalter, jetzt so das alte Bild des Onboardings, sofort alles mitteilen wird. Da bleibt es abzuwarten, wie dann am Ende des Tages die technischen Regulierungsstandards, das sind nämlich die Standards, die am Ende des Tages diese Geldwäscheverordnung nochmal konkretisieren, ausgestaltet sind. Also es geht einmal um den Beruf. Die Steuer-ID ist auch zu erheben. Wenn du mich fragst, was ist meine Steuer-ID? Ich nehme an, ich habe eine. Wie die lautet, kann ich ja auch nicht sagen. Insofern, da gilt es abzuwarten, wie wird das denn tatsächlich dann in der Praxis umgesetzt? Und da wird es für die Verpflichteten auch mehr Aufwand geben. Keine Frage.
Welche Rolle spielt der Beruf? Macht das irgendwelche Unterschiede in meiner Glaubwürdigkeit als Kunde oder Kundin?
Ja, also jetzt kommen wir natürlich wirklich so ein bisschen ins Philosophische. Aber wenn der Neukunde oder ein Kunde eines Verpflichteten aufgenommen wird, die Geschäftsbeziehung begründet, dann macht man, wie beispielsweise auch bei einer Kreditvergabe, eine aus Geldwäsche-Gesichtspunkten, führt man ein sogenanntes Scoring durch. Das heißt, man bewertet und berücksichtigt bestimmte Informationen, gegebenenfalls Risikotreiber, um am Ende zu sagen, ja, mit der Person XY, da möchte ich Geschäft machen, oder mit der Person XY, davon, mit der möchte ich lieber kein Geschäft machen. So, und in diesem Kontext ein Scoring-Punkt oder ein Scoring-Thema wäre beispielsweise auch der Beruf. Sofern erhoben, um jetzt wieder zur Verordnung zu kommen. Welcher Beruf jetzt besser ist, der Feuerwehrmann oder der Polizist oder der Anwalt oder der Kioskverkäufer, das weiß ich auch nicht. Da gibt es natürlich so die klassischen Branchen, die immer so ein gewisses Stigma haben, vielleicht nicht besonders gut zu sein. Aber das ist der Hintergrund, das ist die Idee des Ganzen. Also Thema Scoring des Kunden.
Wir haben wieder viel gelernt in den 5 Minuten Alles legal. Und zwar haben wir darüber gesprochen, warum die Verbraucherkreditvermittler nun auch unter die Verordnung fallen und was der Beruf mit einem Scoring zu tun hat. Darüber sprach ich mit Sebastian Glab. Ich danke dir sehr.
Sehr gerne.
Das war Alles legal, Fintech-Recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch PayTech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Dort steigen unsere Experten noch deutlich tiefer in komplexe Materien ein. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal bei Alles legal, Fintech-Recht kompakt.